Das waren 3 Tage, habe dann quasi in den 3 Tagen im Dunkeln in dieser Wohnung gesessen und habe unsere ganze Beziehung reflektiert und habe die komplette Schuld für das Scheitern der Beziehung auf mich genommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stahl aber herzlich. Und heute ist Alex bei mir. Und Alex hat eine ziemlich schwierige Beziehung hinter sich, in der er das ein oder andere gemacht hat, mit dem er heute gar nicht mehr so richtig einverstanden ist und selber findet, er hat sich da viel zu viel verstrickt. Und er möchte von mir erfahren, was seine Anteile waren und was ihn sozusagen dazu prädestiniert hat, sich in dieser Beziehung so weit selbst zu verlieren. Und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Ja, hallo Alex, schön, dass du da bist. Freut mich, hattest ja einiges an Anreise. Bist jetzt bei mir im schönen Trier und hast ein Thema mitgebracht.
Ja, hallo Steffi, schön, dass ich hier sein darf. Und ja, ich habe ein Thema mitgebracht und zwar ist das meine letzte Beziehung. Mhm. Und ja, vor allen Dingen, wie ich in der Beziehung agiert habe und wie ich nach der Beziehung, wie ich damit umgegangen bin. Und das ist ja so das Hauptproblem für mich.
Okay, also irgendwie meinst du, da gab es so ein paar Anteile bei dir, die du näher betrachten möchtest, oder?
Ja, genau. Auch wie ich in der Beziehung teilweise agiert habe, was es da so für Schattenthemen gibt bei mir und ja, was das Ganze dann am Ende mit mir gemacht hat. Also ich habe es noch nie so problematisch erlebt. Es hat mich noch nie irgendwie ein Ende von einer Beziehung so extrem beeinflusst, mitgenommen, sage ich jetzt mal, wie das jetzt der Fall war. Und ja, das möchte ich halt gern näher beleuchten, das Ganze, genau.
Alles klar, dann erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie die Beziehung war und was du als problematisch empfunden hast, damit man sich darunter was vorstellen kann.
Ja, also ich fange vielleicht mal ganz von vorne an. Wir haben uns kennengelernt. 2019 war das, auf einer Hochzeit. In der Schweiz war das. Und ja, fanden uns eigentlich sofort sympathisch, haben auf der Hochzeit aber nicht so viel Kontakt miteinander gehabt. Wir haben ja so den üblichen Smalltalk. Und nach der Hochzeit, ein paar Tage später, habe ich dann über ein soziales Medium quasi eine Nachricht von ihr bekommen und sie hatte mich dort angeschrieben und wir haben dann quasi Nachrichten hin und her geschrieben und ja, und da habe ich schon so gemerkt, ja, das ist wirklich eine tolle Frau, das ist, mit der kann ich mir was vorstellen und wir haben uns dann auch relativ schnell getroffen. Ich glaube, 2 Wochen später war sie dann bei mir in Deutschland und dann bin ich zu ihr auch in die Schweiz und dann ging das so hin und her und ja, es war gleich, wir waren ein Team. Also das war wirklich, habe ich vorher noch nie irgendwie mit jemandem gehabt, dass das so gut funktioniert hat. Dann kam Corona irgendwann, dann, ja, vor Corona habe ich meinen Job gekündigt in Deutschland, habe meine Wohnung gekündigt in Deutschland, dann kam Corona, wir hatten nur noch Kontakt über FaceTime, also es war das Einzige, was möglich war, zu telefonieren und uns dabei zu sehen, aber die wirkliche Nähe war dann halt nicht mehr da. Und dann kam der Punkt, dass der Lockdown war dann vorbei und ich hatte meine Wohnung zum 30.06. oder so gekündigt und bin am 2.07. dann hab mein Hab und Gut alles verkauft, alles in mein Auto gepackt, was ich noch hatte und zack, in die Schweiz zu ihr. Bin dann auch natürlich gleich bei ihr eingezogen und ja. Und dann ging es eigentlich schon 8 Wochen später, nachdem ich dann dort war, los. Mhm. So, dann kamen so die ersten Momente, also wir saßen dann irgendwann mal auf der Wiese und dann ging es halt so, ja, ihr war das dann zu nah und dann ging es darum, da so einen Freiraum zu gestalten, also Freiraum in jeglicher Hinsicht, also auch so Richtung offene Beziehung. Und da saß ich das erste Mal so für mich da und habe so gedacht, boah, du bist jetzt hierher gekommen und jetzt reden wir hier über offene Beziehung. Und
das war jetzt so überhaupt nicht in deinem Sinne.
Ganz und gar nicht. Also ich habe eigentlich in mir gespürt, eigentlich müsstest du das Ganze jetzt abbrechen und zurück.
Ja.
Aber
du hast gemerkt, das geht hier alles in eine falsche Richtung.
Das geht alles irgendwie, ist das nicht so, was ich möchte. Genau. Und habe aber auf der anderen Seite gesagt, nee, du kannst jetzt nach 8 Wochen nicht hier aufgeben.
Du hattest ja auch schon ziemlich viel für sie aufgegeben. Also ich sag mal so, deine Investition war ja schon relativ hoch.
Ja, die war sehr hoch, genau. Und um dann wieder zu sagen, okay, nach 8 Wochen, danke, das war's, ich gehe wieder zurück, das konnte ich dann auch nicht wirklich. Weil, ja, ich habe dem Ganzen dann auch zugestimmt. Wir haben das.
Also du bist ganz schön gegen deine eigenen Wertvorstellungen gegangen?
Ja. Also klar, ich meine, ich bin halt auch ein offener Mensch und so der erste Gedanke daran, offene Beziehung eigentlich, aber mal schauen, vielleicht wird es ja irgendwie was.
Aber nur mal fürs Verständnis, du bist eigentlich über eine eigene Grenze gegangen und hast dich ihren Vorstellungen ziemlich stark angepasst.
Genau.
Was wäre deine Reaktion gewesen, wenn du, ich sag's mal so, voll bei dir selbst geblieben wärst?
Dann hätte ich dem Ganzen nicht zugestimmt, ja.
Sondern? Was für eine Ansage hättest du dann gemacht?
Ja, dass ich das nicht möchte, dass ich das nicht kann. Also, dass es mir eigentlich für das, was ich bisher getan habe und was ich gegeben habe, dass das eigentlich überhaupt nicht geht.
Mhm.
Auf jeden Fall ging das dann auch so weit, dass sie hat das dann auch mal durchgezogen. Also sie hat das dann wirklich auch mal gemacht.
Hat es ausgereizt, ja.
Hat es ausgereizt, genau. Hat mich auch gefragt, ob das okay für mich ist. Und da war ich immer noch, wo ich gesagt habe, ja, ist okay.
Es war doch gar nicht okay für dich.
Naja, war es ja richtig. Es war nicht okay für mich.
Eigentlich hast du alles getan, um sie irgendwie zu halten.
Richtig, ja. Ich habe quasi meine Bedürfnisse zurückgestellt, um irgendwie da eine Harmonie reinzubringen. Irgendwie
ja.
Ne? So. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich mich in mich zurückgezogen habe.
Mhm.
Ne? Dass ich mich in der Beziehung jetzt im Nachhinein völlig verschlossen habe. Und für sie war das dann auch so eine Interpretation von wegen, sie hat immer gesagt, warum bist du mit mir zusammen? Also warum, bin ich dir doch nicht genug? Bist du nur mit mir zusammen, weil du in die Schweiz kommen wolltest, weil du die Schweiz als Sprungbrett nutzen wolltest, um in der Schweiz zu bleiben? Und ja, also das war...
Also das klingt ja erstmal recht widersprüchlich. Also einerseits signalisiert sie dir, dass du ihr nicht genug bist, weil sie braucht mehr als einen.
Ja.
Und dreht dann im Grunde den Spieß um und wirft dir vor, du würdest dich ja sowieso nicht richtig auf sie einlassen.
Genau. Das würde ich jetzt damit erklären, dass ich mich quasi zurückgezogen habe. Ne?
Also du bist eigentlich eher implodiert als explodiert.
Richtig.
Also so nach meinem normalen Verständnis hättest du ja auch nach vorne gehen können, das ausdiskutieren können, Grenzen setzen können, sagen bis hierhin und nicht weiter.
Ja.
Aber du hast dich äußerlich angepasst und innerlich zurückgezogen.
Richtig. Also ich bin dem Konflikt komplett aus dem Weg gegangen.
Ja.
Und das habe ich auch in unserer ganzen Beziehung reflektiert, dass ich das eigentlich die ganze Zeit dann gemacht habe. Den Konflikten aus dem Weg gehen, immer das Harmoniestreben, immer versuchen. Also ich habe da irgendwie ganz, ganz, ganz feine Antennen entwickelt. Also ich habe an dem Schritt, wenn ich zu Hause war und sie kam von Arbeit, ich habe das an dem Schritt quasi gemerkt, in welcher Laune sie sich befindet.
Also du hast dich eigentlich extrem auf sie eingestellt und extrem viel Verantwortung dafür übernommen, dass die Beziehung gelingt.
Ja, ja, genau, genau. Und irgendwann kam dann der Alkohol hinzu bei ihr. Und das war dann für mich, ich habe dann da anderthalb Jahre damit gekämpft, dagegen gekämpft.
Ja, was heißt denn Alkohol?
Dass sie quasi für sich auch Konflikte ansprechen konnte, wenn sie quasi was
getrunken hat?
Wenn sie was getrunken hatte, genau.
Und dann?
Dann ist sie explodiert. Genau. Und ich bin wieder implodiert. Genau. Weil ich habe mir dann gedacht, jetzt noch irgendwie Öl ins Feuer gießen, kommt nicht gut.
Also du hast irgendwie versucht, sie immer irgendwie so in der Spur einigermaßen zu halten oder irgendwie dich so zu verhalten, dass sie letztlich bei dir bleibt, dass sie nicht sauer wird. Und das hast du gemacht, indem du dich sehr stark an sie angepasst hast.
Ja.
Ist das etwas, was du von der Tendenz kennst in Beziehungen?
Ja, also ich möchte sagen, meine vorherige Beziehung, ja, obwohl, also so extrem, wie ich es dort gemacht habe, nein, nein, also das war dort schon wirklich, wenn ich das jetzt betrachte, war das schon extrem, ja, auf jeden Fall.
Aber von der Tendenz kennst du es, wenn auch nicht so extrem.
Von der Tendenz, ja, ja, ja.
Genau, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du nur in dieser Beziehung plötzlich konfliktscheu geworden bist, sondern dass das etwas ist, was du mitgebracht hast.
Das habe ich mitgebracht, ja. Genau, genau. Und ja, und wenn diese Explosionen dann waren, dann wurde auch immer quasi die Beziehung in Frage gestellt und dann kam halt immer, ja, warum bist du mit mir zusammen, du, na, solche Geschichten dann. Und dann, ich glaube, das war dann im August 2023, ja, genau. Und dann konnte ich nicht mehr, hatte ich nichts mehr dem irgendwie. Innerlich war ich bereit zu sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt kann ich auch nicht mehr. Und habe dann auch gesagt, okay, dann lass uns das jetzt hier beenden.
Da warst du zermürbt?
Da war ich zermürbt, genau.
Genau. Aber bis dahin hast du jetzt nicht so viel diskutiert oder Grenzen gesetzt.
Nein, ja, ja, genau. Und das ging dann, ich bin dann im November 2023 ausgezogen. Also wir haben dann die Wohnung aufgelöst in der Schweiz. Wir haben dann quasi noch 3 Monate zusammengelebt. Und das war eigentlich dann eine gute Zeit. Also ich meine, ich hatte eigentlich gehofft, okay, dass sie das dann mal reflektiert und sagt, okay, oder auf die Idee kommt, ja, es liegt vielleicht am Alkohol und ich höre auf mit Trinken, aber das war nicht der Fall. Dann bin ich im November ausgezogen und dann habe ich ihr im Januar eine Nachricht geschrieben, dass ich um sie kämpfen möchte, dass ich sie liebe, dass ich sie quasi nicht aufgeben möchte.
Ja, das ging ja schon ziemlich früh los, also schon nach 8 Wochen, wo seine damalige Freundin dann einen ganz schönen abrupten Rückzieher gemacht hat und auch ziemlich aus heiterem Himmel, denn bis dahin schien ja alles gut und frisch verliebt gewesen zu sein und plötzlich spricht sie von persönlichem Freiraum in allen Bereichen und offene Beziehungen und ja, und der Alex, der war natürlich erstmal von Kopf geschossen, wehrt sich aber auch nicht richtig, bezieht nicht richtig Stellung, sondern fängt an zu kämpfen. Und ich möchte sagen, rennt er eigentlich schon ein bisschen mit offenen Augen in sein Unglück, weil ich immer wieder feststelle, wenn Menschen im Nachhinein ihre Beziehung reflektieren und ich sie frage, ab wann hast du eigentlich gemerkt, dass das richtig schwierig werden könnte, dass das oft sehr früh ist. Aber anstatt dann loszulassen, machen die allermeisten Menschen den Fehler und fangen an zu kämpfen. Und das halt auch häufig über ihre eigenen Grenzen hinaus. Und was dahinter steckt, hinter diesem Kämpfergeist, das möchte ich mit Alex jetzt im Weiteren näher ergründen. Was waren denn die Qualitäten in der Beziehung, dass du da kämpfen wolltest?
Also wir hatten auch wirklich gute Zeiten. Also sie war wie eine Freundin für mich. Also wir haben uns mega gut unterhalten. Wir haben uns über alles unterhalten können. Wir waren von unseren Interessen relativ gleich, wo es da auch immer viele Anpassungen ihrerseits kam. Also ich gehe zum Beispiel mega gerne angeln und sie hat dann auch einen Angelschein gemacht und dann mache ich auch noch ein bisschen Musik und dann hat sie auch angefangen Musik zu machen und also bei ihr war halt auch eine große Anpassung da, ein großes Perfektionsstreben da, alles perfekt zu machen und ja, also es war irgendwie habe ich gespürt, dass ich sie jetzt so nicht gehen lassen will. Und dann hat sie auch darauf geantwortet. Wir haben uns dann mehrmals getroffen im Jahr. Ich habe auch, wenn ich dann auf Arbeit musste, zurück in die Schweiz, ich habe dann auch bei ihr gewohnt. Wir haben uns ja eigentlich relativ regelmäßig gesehen, gesprochen, gehört, hatten Kontakt zueinander.
Aber da wart ihr noch nicht wieder so richtig fest zusammen.
Nein, das war immer so ein Thema.
Jein. Ein Jein-Zustand.
Ja, ein Jein-Zustand, ja, aber den man auch irgendwie, sobald man den angesprochen hatte, gab es dann so dieses Wegschieben, gab es dann so, nein, lass mich damit in Ruhe, ich will da nicht.
Also irgendwie hat sie dich immer einerseits gelockt und andererseits geblockt.
Ja.
Und du konntest sie nicht wirklich nochmal committen?
Nein. Mhm. Genau.
Das heißt, im Grunde war sie eigentlich immer die Alleinbestimmerin über Nähe und Distanz in eurer Beziehung.
Ja.
Und du hingst eigentlich am Haken.
Das ist sehr gut ausgedrückt, ja. Das ist wirklich so, ja.
Also ohne, dass ich die Frau jetzt kenne und mit ihr gesprochen habe, kann ich mich aber trotzdem so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass sie klassische Symptome von Bindungsangst gezeigt hat in dieser Beziehung, weil bindungsängstliche Beziehungen eigentlich auch immer dieselbe Dynamik aufweisen. Sie beginnen in der Regel ziemlich leidenschaftlich und sehr verliebt. Das war hier auch bei Alex und seiner damaligen Freundin der Fall. Und es kippt eigentlich immer dann, wenn so die nächste Stufe der Verbindlichkeit erreicht wird. Das kann sein zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, ja, das hier heißt jetzt feste Beziehung, wir sind jetzt wirklich committed. Oder eben, wie es bei Alex der Fall gewesen ist, er hat sein Leben in Deutschland aufgegeben und ist zu ihr in die Schweiz in ihre Wohnung gezogen. Und das ging natürlich auch noch vielleicht 2 Monate gut, so im ersten Schwung der Leidenschaft. Und dann kommen in bindungsängstlichen Dynamiken immer diese auch ziemlich abrupten Distanzierungen. Also in einer gesunden Beziehung lässt die Leidenschaft natürlich auch nach und irgendwann entstehen Probleme oder vielleicht auch nicht, aber es geht so eher so langsam ein bisschen runter. Bei bindungsängstlichen Beziehungen ist es typisch, dass einer plötzlich mehr oder minder eine Vollbremsung einlegt. Und das war jetzt genau bei seiner Freundin der Fall, indem sie dann plötzlich diese ganzen Ansprüche da hat nach persönlichem Freiraum. Und das löst oft so eine Dynamik aus auf der anderen Seite, nämlich dann ganz stark um die Beziehung zu kämpfen und dass der andere, der ja einen riesen Kontrollverlust hat, sich dann auch immer abhängiger macht und immer mehr eigene Grenzen überschreitet, die er bei klarem Verstand eigentlich gar nicht überschreiten würde. Und dann folgt ein Zickzackkurs zwischen Nähe und Distanz in bindungsängstlichen Beziehungen. Das heißt, mal ist es ganz schön und toll und nah und dann wieder nicht und ist ein ewiges Hin und Her und Hin und Her und irgendwann ist dann eben Schluss und auf Schluss folgt dann häufig auch nochmal eine Wiederannäherung. Das ist so eine ganz typische Dynamik in bindungsängstlichen Beziehungen und die sind auch nicht ungefährlich, weil dieser Sog der Abhängigkeit und wie man daran verzweifeln kann und wie ich sage jetzt mal, wie tief man da persönlich sinken kann, das darf man gar nicht unterschätzen.
Und dann kam für mich eigentlich der große Knall. Das war bei meinem letzten Besuch, das war Ende November. Da wollte ich wieder für eine Woche hin und sie hatte mich vorher angerufen und gesagt, pass auf, ich will das nicht mehr und du musst dir eine Unterkunft suchen. Und ich sage, okay, und mache ich. Und hatte dann so das Gefühl, oh, hier passiert jetzt gerade irgendwie was, was dem nicht gut ist. Und also es war wie so, als ob sie sich von mir lösen möchte. So, ne? Und dann ging es halt los, dass ich ihr dann quasi nochmal eine ellenlange Nachricht geschrieben habe, was ich alles möchte.
Du hast wieder gekämpft.
Ich habe wieder gekämpft, genau, was ich alles möchte. Und
ich muss dich nochmal fragen. Also ich meine, sie hat dich ausquartiert. Was wäre deiner Meinung nach, auch wenn es vielleicht ein bisschen klischeehaft ist, aber eine männliche Reaktion gewesen?
Ja, vielleicht einfach zu sagen, ja, gut, dann ist es halt so, dann mach du deins und ich mach meins und lebe wohl.
Ja, dann war's das halt.
Dann war's das halt,
ja. Ist ja auch so.
Ja, habe ich aber wieder nicht gemacht. Und
stattdessen hast du wieder gekämpft. Also
richtig,
sie, richtig. Ich sag mal.
Es ist eigentlich noch viel schlimmer. Mhm. Das war die eine Nachricht und dann haben wir, sie hat dann auch darauf geantwortet und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch nochmal treffen, lass uns nochmal reden und habe dann, es waren 3 Tage, habe dann quasi in den 3 Tagen im Dunkeln in dieser Wohnung gesessen und habe unsere ganze Beziehung reflektiert und habe die komplette Schuld für das Scheitern der Beziehung auf mich genommen und habe ihr das in diesem Treffen gesagt.
Moment mal, bevor du da weiter erzählst, ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Was war eigentlich das allerschlimmste Gefühl, was du hattest, wo sie dann auch noch gesagt hat, nee, du sollst jetzt auch nicht mehr wohnen. Also, und wo du so anfingst, dich so wahnsinnig zu mobilisieren und zu engagieren und zu kämpfen für die Beziehung. Welches Gefühl lag dem zugrunde?
Das war Angst. Also ich hatte wirklich
Verlustangst?
Ja.
Verlustangst und ich füge noch hinzu, einen riesen Kontrollverlust, oder?
Ja. Also das.
Weil die Kontrolle war ja immer auf ihrer Seite.
Richtig, ja.
Und Kontrollverlust macht Angst.
Ja.
Und in dem Fall natürlich Verlustangst, weil das da die Angst ist, die da entsteht. Und Kontrollverlust bewirkt natürlich einen extrem starken Impuls, die Kontrolle wiederzuerlangen.
Ja.
Und das hast du gemacht, indem du gekämpft hast.
Ja.
Und aber auch, indem du die ganze Schuld zu dir genommen hast, oder?
Genau. Also ich habe mich komplett aufgegeben und habe die Schuld komplett auf mich genommen, habe ihr das alles quasi vor die Füße gelegt, auf ein Silbertablett präsentiert. Sie hatte für sich damit alle offenen Fragen geklärt. Ja, und ich meine, wir waren dann noch essen, dann war ich wieder mit bei ihr und so.
Was bei bindungsängstlichen Beziehungen ja der Fall ist, dass eine sehr einseitige Verteilung ist von Nähe und Distanz. Beziehungsweise der aktiv Bindungsängstliche, das war ja in dem Fall seine Freundin, ist immer der oder die Alleinherrscherin über Nähe und Distanz. Und das bedeutet zwangsläufig, dass der andere ganz schön ohnmächtig ist, hilflos ist, weil er kann bitten, er kann betteln, er kann diskutieren oder sonst was machen. Letztlich sind aktiv Bindungsängstliche radikal kompromisslos. Sie lassen die Nähe nur genau dann zu, wenn sie es wollen. Und diese Hilflosigkeit, die da auf der anderen Seite entsteht, bedeutet natürlich einen riesigen Kontrollverlust. Und bei Kontrollverlust wird sehr viel Dopamin im Gehirn ausgeschüttet, weil Dopamin ist nicht nur das Glückshormon, sondern auch das Hormon des Haben-Wollens. Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn irgendetwas etwas, was Sie haben wollen, außerhalb unserer Reichweite liegt. Sei es das Stück Schokolade, wo man vielleicht nochmal von der Couch aufstehen muss und sich in die Küche bewegen muss. Dafür braucht es einen kleinen Dopaminstoß, um eben diese Motivation zu haben. Und noch viel mehr Dopamin wird natürlich ausgeschüttet, wenn ein Liebesobjekt nicht wirklich in unserer Reichweite ist. Und das war sie nicht, weil er hatte sie überhaupt nicht sicher. Und dieses Dopamin bewirkt eben auch im Gehirn eine wahnsinnige Leidenschaft. Also man kann sich so vorstellen, das Gehirn ist quasi Dopamin verseucht. Das schürt die Leidenschaft wahnsinnig an, weil man umso dringender das begehrt und leidenschaftlich liebt und haben möchte, was einem nicht sicher ist. Und das ist eben auch auf biochemischer Ebene eine ganz, ganz schwierige, fatale Nebenwirkung von diesem Kontrollverlust, der da stattfindet und verführt viele Menschen dazu, bis zur Besinnungslosigkeit eben um solche Menschen zu kämpfen. Und was natürlich klar geworden sein dürfte, dass Dopamin eben auch rattenscharf macht und auch zu einer Idealisierung des Liebesobjekts führt. Das hat die Natur blöderweise so eingerichtet, weil sie will, dass wir uns quasi ein bisschen die Welt erobern und uns die Dinge nehmen, die wir zum Leben brauchen. Und dafür braucht es eben dieses Dopamin und dafür braucht es auch ein bisschen diese Idealisierung, um sich auf den Weg zu machen, ferne Länder zu bereisen oder zu erobern und sich die Lebensmittel zu besorgen, die man fürs Leben braucht oder sich den vermeintlichen Traumpartner zu angeln, den es vermeintlich unbedingt für die Fortpflanzung benötigt. Böse, böse Evolution, sage ich da nur.
Ich hatte ihr das dann quasi erzählt in diesem Treffen und ja, dann lagen wir uns wieder in den Armen und dann sind wir essen gegangen und dann bin ich mit zu ihr und ja.
Kontrollverlust ist ja auch ein Aphrodisiakum.
Ne? Ja, das.
Nichts macht ja so rattengeckig wie.
Das war's wirklich.
Wenn man keine Kontrolle hat, oder?
Ja, ja.
Du hast dich wahrscheinlich verzehrt nach ihr.
Richtig. Und das war auch super schön. Also, nur, dass ich dann am Sonntag wieder fahren musste und sie dann quasi am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder ihre Kontrolle für sich wieder zurückerlangt hatte und dass mich das dann halt auch spüren lassen hat. Und dann ging es halt so weit, dass wir dann eine Woche oder zwei Wochen später telefoniert haben. Sie mir dort in dem Telefonat gesagt hat, ja, du bist mein Beziehungstyp. Ich sie dann gefragt habe, ja, was denkst du, warum wir immer wieder an diesen Punkt ankommen und ja, dieses Vertrauen, diese Nähe zu dir und ich liebe dich noch, aber ich will jetzt einen Cut machen. Ich will jetzt einen harten Cut
was
machen.
Was sind das für Botschaften? Ich meine, was machst du mit so einer Botschaft?
Ja, die.
Also das ist ja diese krasse, krasse Ambivalenz von Bindungsängstlichen, die halt ja auch immer, also meinst du, sonst hat sie eine krasse Bindungsangst?
Ja,
du
ja.
Vielleicht auch, weiß ich nicht, aber sie auf jeden Fall. Und da kommen ja Botschaften raus, die einen in den Wahnsinn treiben können.
Ja.
Ich liebe dich, du bist mein Typ, aber ich will nicht mit dir zusammen sein. Was willst du denn damit jetzt anfangen?
Ja, das ist so wie ranziehen und gleichzeitig beim Ranziehen dann noch mit der Faust in die Magengrube.
Ja. Und dann weißt du ja auch gar nicht, auf welche Seite du dich stellen sollst.
Nein.
Auf die Ich-liebe-dich-Seite oder auf die Seite ich will nicht mit dir zusammen sein?
Richtig, richtig.
Was hat denn das mit dir gemacht?
Also für mich war es das schlimmste Gefühl, was ich je hatte. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe Panikattacken gehabt. Also ich bin wirklich nachts aufgewacht und habe gedacht, was passiert hier gerade mit mir? Angst. Und ich habe mich da noch einmal hinreißen lassen, wo ich ihr eine Nachricht geschrieben hatte. Da hatte ich vorher zwei Gläser Glühwein getrunken und habe dann auf einmal gedacht, ich verliere komplett die Kontrolle über mich, über meine Gedanken. Ich habe mich da so reingesteigert und musste das irgendwie loswerden. Und dann habe ich ihr noch einmal eine Nachricht geschrieben. Das war das einzige Mal noch, wo ich quasi Kontakt dann zu ihr hatte. Also sie hat da jetzt nicht drauf geantwortet. Und dann ging halt, ja, dann ging für mich halt die Arbeit los. Also, dass ich mir dann gesagt habe, du bist eigentlich komplett in der Opferrolle, du bist und du musst da jetzt irgendwie wieder rauskommen.
Aber ab da war plötzlich von beiden Seiten kein Kontakt mehr, oder wie?
Nein.
Das also war, sie auf einmal auch nicht mehr?
Nein, nein. Also sie wollte ja den Kontaktabbruch.
Ja gut, aber sie war ja so ambivalent.
Ja, aber das hat sie. Sie hatte mir ja dann bei unserem letzten Treffen quasi, wo ich dann noch bei ihr war, hatte sie mir dann gesagt, dass sie seit August einen neuen hat.
Okay.
Ja. Und ich kann mir das jetzt nur so erklären, dass sie quasi dann das da kompensiert hat und ja, aber ich war halt für mich völlig allein, hatte viele offene Fragen, wo ich heute an dem Punkt bin und denke mir, ja, die offenen Fragen habe ich immer noch, aber die Antworten werde ich nie kriegen. Brauche ich denn die Antworten?
Das ist natürlich etwas, wo es auch wieder eigentlich um das Thema Kontrolle geht, ne? Was ist denn der Tenor deiner Fragen?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist der Tenor meiner Fragen? Also ich war immer quasi darauf bedacht, als das Ganze so zu Ende ging, das irgendwie mit ihr zusammen zu bearbeiten, das Ganze mit ihr zusammen, das irgendwie zu beleuchten, zu reflektieren, um irgendwie wieder eine Bindung zu ihr herzustellen.
Ja, das ist das eine, nach dem Motto, lass uns reden, damit wir vielleicht irgendwie wieder zusammenkommen oder es ja auch glücklich zusammenkommt. Aber die Fragen, wo du eben sagtest, die offenen Fragen,
ja,
worum drehen die sich? Was willst du wissen?
Ja, zum Beispiel die Geschichte mit dem Alkohol, wenn der Alkohol nicht wäre und ob es dann eine Möglichkeit irgendwie geben würde, dass wir wieder zusammenkommen. Also oder gäbe es denn überhaupt noch eine Möglichkeit, wieder zusammenzukommen? Oder
also ist die Frage, darf ich noch Hoffnung haben?
Ja, genau. Ja.
Und das wären ja die beiden Fragen, darf ich noch Hoffnung haben?
Ja.
Und ich vermute, dass noch eine andere Frage ganz oben auf bei dir liegt, nämlich bin ich schuld?
Ja, weil die Reflexion, die ich ihr quasi dargelegt habe, die würde ich heute nicht mehr unterschreiben.
Mhm. Da hast du ja alle Schuld damals auf dich genommen, aber es ist ja oft die Frage, was habe ich falsch gemacht oder habe ich was falsch gemacht?
Genau, genau.
Na, und damit sind wir immer beim Selbstwertgefühl.
Ja.
Und es geht ja sehr viel letztlich auch immer um Selbstwertgefühl. Es ist ja auch mal eine riesen Selbstwertkränkung.
Ja, definitiv. Ja.
Wenn eine Beziehung so verläuft und dann letztlich irgendwo abserviert wird, am besten auch für jemand anders, das ist immer beschissen fürs Selbstwertgefühl. Mhm. Und da dreht sich ja ganz viel der Fragen, was habe ich falsch gemacht? Bin ich nicht schön genug? Bin ich nicht gut genug? Hätte ich irgendwas anders machen können?
Genau.
Bin ich schuld?
Ja. Ja. Das.
Und die Fragen haben ja in erster Linie etwas mit dir und deinem Selbstwert zu tun.
Genau, und das habe ich, mein Selbstwert mit dieser Selbstreflexion ganz schön abgeschnitten, abgehackt. Ja. Dass ich quasi die Schuldfrage für mich komplett übernommen habe und
das hat ja mal einen ganz großen Vorteil ja für dich gehabt. Ist dir klar, welcher?
Nein.
Wenn du schuld bist, hast du die Kontrolle. Dann musst du es ja nur richtig machen und alles wird gut.
Ja.
Ja?
Ja.
Dann musst du es ja nur richtig machen.
Ja.
Und wenn du dir vielleicht viel früher nicht eingestanden, sondern vielleicht, weil du dich anders informiert hättest, zu dem Ergebnis gekommen wärst, boah, die hat ganz krasse Bindungsangst und das hat gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Dann wärst du viel hilfloser gewesen. Was hättest du denn dann gemacht?
Quasi, wenn ich erkannt hätte, dass die Probleme
bei ihr liegen,
aus ihrer Bindungsangst.
Ja.
Was hätte ich dann gemacht? Ja, weiß ich nicht, was ich dann gemacht hätte. Also ich meine, man hätte A, erstmal die Erkenntnis haben müssen, okay, und B, hätte man dann auch die Erkenntnis ihr mitteilen müssen.
Worauf ich eigentlich hinaus will, und insofern ist das jetzt auch so ein bisschen so ein Gedankenexperiment. Es ist ja ganz oft so, dass wir den Fehler bei uns suchen.
Ja.
Weil das ist zwar nicht gut für unser Selbstwertgefühl, aber in dem Moment denken wir unbewusst, scheiß auf den Selbstwert, Hauptsache ich kriege sie zurück. Und wenn der Fehler bei mir liegt, dann kann ich ja was tun. Dann muss ich ja nur besser werden.
Ja.
Wenn du aber sagst, ach nee, ich kann da gar nichts machen, die hat krasse Bindungsangst.
Ja.
Und jetzt mal unabhängig davon, was du vielleicht noch für einen Anteil hast, es geht mir jetzt einfach nur ums Verständnis. Boah, die hat ganz krasse Bindungsangst. Dann stehst du ja erstmal auf verlorenem Posten, dann kannst du gar nicht mehr viel machen. Mhm. Sei denn mit ihr reden, ja, kannst du was machen, kannst in Therapie gehen, bla bla bla. Aber im Grunde genommen hast du dann wenig Kontrolle.
Mhm.
Und das verhindert ja oft, dass Menschen klar sehen in Beziehungen, weil sie wollen ja unbedingt diese Bindung und dann suchen sie lieber bei sich den Fehler, um irgendwie die Bindung aufrechtzuerhalten, anstatt die Augen aufzumachen und zu sagen, ich glaube, das hier, das wird nichts.
Mhm. Ja, also ich hätte quasi wieder erkennen müssen, dass die ganze Mühe für umsonst ist. Also, dass die Beziehung mit dieser Bindungsangst keine Zukunft hat.
Genau.
Mhm.
Oder auch mit den Verhaltensweisen. Wir können sogar das Etikett runternehmen. Ich meine, du hast ja, obwohl ich mir sehr meine Einschätzung da sehr sicher bin, weil es halt so alle Symptome hat, aber es ist ja auch wurscht. Nehmen wir einfach nur die Verhaltensweisen. Nach 2 Monaten distanziert sie sich schon, redet von ganz viel Freiraum, redet von offener Beziehung, da hattest du schon gar keinen Bock drauf, da hättest du ja eigentlich schon einen Exit machen können.
Mhm.
Dann ewige Diskussionen, dann unter Alkoholeinfluss, Vorwürfe, Eskalation, das ist ja alles nicht das, was du als Beziehung haben wolltest.
Nein.
Ob das jetzt, wie man das auch immer nennt, ja, aber du hast dich ja in eine überangepasste Position begeben und hast dich davon ja auch emotional abhängig gemacht.
Ja. Ja.
Also du hast so dein eigenes Standing da verloren und hast keine klaren Grenzen gesetzt.
Ja. Definitiv, ja.
Und das hat ja etwas mit deiner Struktur auch zu tun.
Richtig.
Ich vermute, es ist irgendwo was du vielleicht auch aus der Kindheit kennst oder irgendwas ein Thema da, dass du da vielleicht schon dich anpassen musstest.
Mhm. Ja, ich bin da auch in meiner Arbeit mit mir, bin ich da auch in meine Kindheit zurückgegangen. Mhm. Und ich habe für mich 2 Sachen quasi gefunden. Eine Sache liegt nicht in meiner Kindheit, die ist aus dem Jahr 2017 und ich hatte 2017 einen Herzinfarkt.
Oh.
Und hatte damals zu meiner Partnerin 4 Wochen vorher, wir hatten 2016 unser Kind bekommen und hatte dann zu ihr so gesagt, ja, eigentlich ist gerade alles super perfekt und wir haben unsere kleine Familie, wir haben uns und alles, was das jetzt kaputt machen könnte, wäre Katastrophe oder eine schwere Krankheit. Und dann kam 4 Wochen später, kam halt dieser Herzinfarkt. Und da habe ich für mich die Vermutung, und das habe ich in einer Meditation, habe ich das gemerkt, da ging es um das Thema Glück, dass ich auf einmal bei dem Thema Glück Angst bekommen habe. Also während der Meditation, ich habe das dann noch abgebrochen, die Meditation. Und da habe ich dann darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, hat sich da vielleicht irgendwie die Thematik Glück oder das Gefühl Glück, also da gehört ja viel dazu, dass man die Freude als Emotion, dass man stolz auf sich ist und so weiter, dass ich das im Unterbewussten irgendwie mit Angst verknüpft habe, also als das dann passiert ist, dass ich mir gesagt habe, du darfst nicht glücklich sein, sonst passiert wieder irgendwas Schlimmes. So, das ist das eine, was ich für mich rausgefunden habe. Und das andere ist, dass ich in meiner Kindheit natürlich als Junge oft solche Sachen zu hören bekommen habe, wie die typischen Jungs heulen nicht. Mensch, heul doch nicht. Mensch, hör doch mal auf mit heulen. Oder ja, solche, und dass sich solche Sachen irgendwie in mich eingegraben haben als Glaubenssätze. Genau, das sind so die zwei Sachen, die ich so für mich rausgefunden habe und wo ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich nicht so richtig weiterkomme. Also ich sehe so dieses Big Picture für mich noch nicht. So. Mhm.
Ja. Ja, ich denke, da wird es auch wahrscheinlich mehrere Fäden geben. Und so bindungsängstliche Beziehungen obendrauf haben auch noch eine starke Dynamik. Mhm. Das heißt, je mehr der eine eben so unabhängig ist, desto eher läuft man in Gefahr, in diesen Sog dieser Abhängigkeit zu kommen. Weil du hast ja einen riesen Kontrollverlust auf deiner Seite gehabt, durch die ganze Beziehung hindurch. Und hast versucht, diesem Kontrollverlust immer so zu begegnen, indem du wieder Kontrolle herstellst. Mhm. Und zwar nicht über dein Leben, sondern über die andere Person. Du hättest auch Kontrolle herstellen können, indem du sagst, so bis hier nicht weiter und ich mache das Theater nicht mit und das war's. Hättest du auch Kontrolle gehabt. Mhm. Aber die meisten Leute machen eigentlich den Fehler, um die andere Person zu kämpfen, weil dann halt die starke Verlustangst auch kommt und sich damit immer mehr in so einen Sog von so einer emotionalen Abhängigkeit zu begeben. Mhm. Also es kommen natürlich auch Beziehungsdynamiken hinzu, aber was mir bei dir auffällt, dass du von Anfang an ziemlich konfliktscheu warst.
Ja.
Und das deutet eben auf eine gewisse Überanpassung hin. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass du die irgendwie als Kind auch schon zum Teil hattest, dass du eigentlich auch ein braver Junge warst.
Ja, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, so diese feinen Antennen, die hatte ich tatsächlich damals schon. Also ich konnte das bei meinen Eltern auch relativ gut fühlen, wenn da irgendwie was nicht in Ordnung war. Mhm. Genau, diese Feinantennen, die hatte ich wirklich irgendwie als Kind schon entwickelt, ja.
Musstest du die entwickeln? Waren öfter Störungen im Zuhause?
Ich sag mal so, es gab Störungen, ja. Also meine Mutter war halt oft auf Arbeit und somit waren wir halt bei unserem Vater. Meine Eltern haben sich dann auch scheiden lassen. Und was ich jetzt so für mich rausgefunden habe, dass ich auch oft woanders war, dass ich auch oft gar nicht zu Hause war. Mhm. Ich habe zum Beispiel, wenn ich, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen so für mich reflektiert, dass ich eine Extreme, oder was heißt eine Extreme, dass ich heute noch eine Nähe zu meiner Cousine habe. Also wenn wir uns sehen, das ist alles gleich wieder so super vertraut. Und dass ich aber dieses, dann habe ich mich gefragt, warum hast du dieses Gefühl nicht bei deinen Eltern? So diese Vertrautheit, die habe ich jetzt mit meiner Mutter die letzten Jahre aufgebaut. Mhm. Und ich weiß auch, dass ja meine Mutter da auch wirklich mit sich selbst zu kämpfen hat. Also sie sagt auch wirklich, ja, ich war viel zu viel arbeiten damals. Ich war gar nicht zu Hause. Ich konnte mich nicht um meine Kinder kümmern. Und dass sie das heute, ja, mega bereut, das Ganze.
Ja. Aber du hast im Grunde genommen oder vielleicht einfach keine wirklich sichere Bindung entwickelt, ne? Sondern eher eine unsichere Bindung.
Ja.
Und bist dadurch nicht ganz so beziehungssicher, ne? Mhm. Mich würde mal interessieren, warum bist du denn mit der Frau und dem Kind nicht mehr zusammen? Das scheint doch alles gut gewesen zu sein.
Ja. Also wie gesagt, da kam dann der Herzinfarkt und wir haben uns getrennt 2019 und ich habe mich dann auch nach dem Herzinfarkt ja mehr oder weniger da auch wieder zurückgezogen. Mhm. Und sie ist halt so ein extremer familiärer Typ. Also es ist aber so richtig so, wir haben auf dem Dorf gewohnt und das war nicht so mein Lifestyle. So. Also das.
Also mit zu viel Bindung und Harmonie kannst du dann auch nichts anfangen.
Ja, Harmonie schon. Also ich möchte schon für mich sagen, dass ich sehr harmoniebedürftig bin. Aber ich glaube, das Problem bei mir war, ich wusste, ich hatte keinen Zugang zu mir. Ich wusste nicht, was will ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt und wo will ich hin?
Okay, also das Problem der Überangepassten. Also das ist einfach dein Thema, Alex, ist die Überanpassung.
Ja.
In beiden Beziehungen.
Ja, ja.
Die eine, ich höre das so raus, obwohl wir jetzt nicht viel darüber geredet haben, zu der Kindesmutter war wesentlich sicherer.
Mhm.
Die war nicht so turbulent.
Mhm.
Und die scheint sich wohl auf dich eingelassen zu haben. Und du warst mit in der Familie eingebunden, pipapo.
Ja.
Hast dich da aber auch wieder angepasst. Und letztlich stehst du dann da und weißt dann gar nicht, was du selber willst.
Richtig, richtig.
Und wer nicht weiß, was er selber will, der kann natürlich auch ganz schlecht sich abgrenzen, weil da müsste man ja erstmal wissen, wo überhaupt eine Grenze ist oder was man will.
Genau, genau.
So, und in der anderen Beziehung war die Überanpassung, ging in die Richtung, dass, ich sag's jetzt mal, flapsig die mit dir in Molly gemacht hat und du dir hast sehr viel bieten lassen.
Ja.
Und auch keine vernünftige Grenze gezogen hast. Also die Frage, wer bin ich, was will ich, wo sind meine Gefühle, wo sind meine Bedürfnisse, die dürfte bei dir einfach im Vordergrund stehen.
Richtig.
Und da ist es for sure, es kann eigentlich gar nicht anders sein und du hast ja auch schon ganz viele Anhaltspunkte geliefert, dass natürlich das in deine Kindheit zurückgeht.
Mhm.
Du hattest nicht diese Bindungssicherheit und musstest, denke ich, halt gucken, dass du die Zuneigung und Wärme abgegriffen hast, die zur Verfügung stand.
Mhm.
Und das macht man oft so als Kind, indem man lieb und artig ist und nicht, indem man auf den Putz haut.
Mhm.
So, und du hast es halt früh gelernt, dass Liebe kein Geschenk ist.
Mhm.
Was es in Hülle und Fülle für dich gibt, sondern etwas ist, wofür du halt ja, dich auch ein Stück weit verbiegen musst oder gucken musst, dass du überhaupt was abkriegst.
Ja. Ja, also dem kann ich zu 100% folgen und zustimmen, ja.
Ja. Und da würde ja die Reise hingehen für dich, also erstmal zu dir selbst. Das würde ich dir auch echt ans Herz legen, bevor du jetzt nochmal eine Beziehung eingehst.
Ja.
Dass du dir klarer darüber wirst, wer du bist und dass du an deinem Selbstwertgefühl arbeitest, weil dann kommt man ja immer auch ganz schnell zu diesen Themen. Wir haben jetzt hier halt nur das eine Gespräch, wir können jetzt nicht alles bearbeiten. Wenn deine Mama oft für dich nicht da war, dann hast du als Kind nicht gedacht, die Mama ist komplett überfordert und die muss wahnsinnig viel arbeiten und die macht sich Existenzsorgen und. Sondern du hast als Kind gedacht und gefühlt, ich bin es ihr nicht wert.
Ja, und ich bin halt allein.
Ja, und ich bin allein, genau. Ja. Ich bin allein und was ist, wenn man allein ist? Irgendwie scheint man nicht liebenswürdig oder nicht gut genug zu sein, als dass jemand sich um einen kümmert. So denken ja Kinder, die haben ja gar nicht, oder fühlen Kinder, die haben ja gar nicht einen Überblick, was in der Erwachsenenwelt los ist und welche Notwendigkeiten da sind und, ne?
Ja.
Und da hast du ganz früh gelernt, dich anzupassen. Und anpassen heißt halt auch, nicht immer die eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen. Und wenn ich die nicht wahrnehme, dann weiß ich auch nicht, wenn sie stark verletzt werden oder wenn man über die Grenze geht, ne?
Richtig, richtig. Ja, weil es dann oft in den Beziehungen so ist, wenn man das quasi innerlich spürt, dass irgendwas ist jetzt mit mir, aber man kann es gar nicht einordnen. Also man kann quasi das Gefühl gar nicht
benennen.
Genau, man weiß, okay, irgendwas passiert jetzt mit mir, dann zieht man sich zurück, weil man nicht äußern kann, was das gerade ist und kann somit auch keine Grenzen setzen nach außen und man lässt dann aber auch seinen Partner eigentlich in der Luft hängen. Also man gibt ja auch seinem Partner dann nicht die Chance, darauf reagieren zu können. Also
ja, du hast das super gut beschrieben gerade, Alex, auch mit allen seinen Aspekten, weil das ist ja oft eine Hilflosigkeit für Menschen, die sich dann auch so zurückziehen, dass sie gar nicht so wissen, was in ihnen vorgeht. Das ist so ein diffuses Unwohlsein, eine diffuse Angst, eine diffuse Belastung. Aber sie können nicht sagen, hey, ich bin jetzt total enttäuscht, weil das und das und das. Und das macht mich super traurig. Und wenn ich drüber nachdenke, macht es mich eigentlich auch ein bisschen wütend. Ja, das wäre so eine richtig differenzierte Gefühlsaussage.
Ja.
Aber wenn du nicht gelernt hast, weil du so früh darauf trainiert warst, eher zu gucken, was wollen die anderen, als was will ich, dann hast du das nicht gelernt. Und dann kannst du dich natürlich auch nicht so gut artikulieren.
Ja.
Und kommunizieren. Und das stimmt, der Aspekt ist natürlich richtig. Dadurch hat deine jeweilige Partnerin natürlich auch mehr Probleme, überhaupt adäquat auf dich einzugehen.
Richtig, ja.
So.
Genau.
Aber du bist ja da ja selbst ziemlich gut auf der Spur, muss man sagen.
Ja, also ich arbeite wirklich sehr viel. Ich höre zum Beispiel viel deine Podcasts. Ich habe mir 2 deiner Bücher gekauft. Also das erste war das Buch mit dem Selbstwertgefühl. Mhm. Das zweite war das Buch mit dem inneren Kind.
Mhm.
Ich habe für mich entschieden, zuerst das Buch zu lesen mit dem Selbstwertgefühl. Mhm. Und jetzt bin ich gerade bei dem inneren Kindbuch. Ich mache ganz viel Meditation.
Mhm.
Gerade zum Thema Selbstwert, zum Thema Selbst. Liebe, selbst Achtsamkeit sich gegenüber schenken.
Ja.
Und ich glaube, was das Wichtigste für mich ist, ist wie so eine Art Tagebuch.
Mhm.
Also ich habe jetzt quasi seit der Zeit, seit meiner Rückkehr aus der Schweiz, seit dem 1.12. führe ich jeden Tag, oder was, nicht jeden Tag, aber ich habe jetzt jeden Tag immer reingeschrieben, weil für mich ist immer, ich schreibe dann immer dort rein, wenn ich wieder irgendein Gefühl habe, was ich nicht, oder irgendeine Gedankenspirale. Und dann, ich meine, das dann in seinem Kopf zu behalten, das ist dann, fühlt sich dann irgendwann wie so ein Wollknäuel an, was immer größer wird und immer größer wird. Und man kommt dann da irgendwie nicht raus und dann entwickeln sich daraus Gefühle, die man dann auch nicht wirklich einordnen kann. Und dann nehme ich mein Tagebuch und dann schreibe ich das auf. Und dann kann ich das dort irgendwie entwirren, das Ganze, weil ich immer den Gedanken zu Ende führen muss. Also ich muss den quasi dort
richtig
auftröseln.
Und schreiben nötigt einen, die Sachen zu Ende zu denken. Und sonst hops man mal schnell wieder zum nächsten Thema. Deswegen ist Schreiben sehr, sehr sortierend und auch sehr entlastend. Weil das Gehirn ja irgendwie auch weiß, okay, es steht im Zweifelsfall alles mal auf dem Papier.
Ja.
Und ich muss nicht immer wieder dieselben Spiralen durchgehen.
Ja.
Ne? Also das sind schon alles sehr gute Ansätze, denke ich, dass du mehr zu dir selber findest. Darum geht es. Also, dass du in eine bessere Balance kommst zwischen Anpassung und Autonomie.
Ja.
Also Bindung und Autonomie, dass du sowohl kompromissfähig bist, um mit einem guten Gefühl Ja sagen kannst, aber dass du auch lernst, deine Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Das geht aber nur, wenn du dich selber wahrnimmst und fühlst.
Richtig.
Na, weil wenn du keinen Kontakt zu deinen Gefühlen hast, dann merkst du auch nicht, wenn jemand über deine Grenzen geht. Oder du merkst es 3 Stunden später, wenn du wieder alleine bist. Ne?
Richtig, richtig. Und ich hatte auch wirklich in dieser Zeit, also ich habe das dann quasi auch bewusst gemacht, dass ich dann diese Gefühle, die ich dann dort hatte, für mich angenommen habe, dass ich die durchlebt habe, dass ich die nicht weggedrückt habe, um für mich rauszufinden, okay, was ist das jetzt, woher kommt das jetzt? Und ich glaube, dass das wichtig war für mich, dass ich das gelernt habe und auch Gefühle jetzt einordnen kann.
Mhm.
Und dass ich jetzt sowas wie Freude, wie Glück, wie auf sich stolz sein, auf das, was man bisher schon erreicht hat, dass ich das jetzt für mich zulasse.
Genau.
Na, dass ich dann das annehme und sage, ja, das hast du super gemacht oder das läuft super, das hast du alles schon erreicht und da gibt es bei mir eine Morgenroutine und eine Abendroutine. Du hast das auch mal in deinem Buch ganz gut beschrieben, dass man sich vor den Spiegel stellt und einfach mal hüpft und einfach mal irgendwelche Kasperle-Theater dann vorm Spiegel macht. Und das ist alles so, ja, das ist alles so befreiend quasi, ne? Also, dass man dann vorm Spiegel über sich selbst lacht, was man da gerade für einen Blödsinn macht. Und ja, und das, ja, es ist wie so eine Umprogrammierung, also die zwar, ich meine, wenn ich jetzt an Computer denke, die Umprogrammierung, die geht innerhalb von 10 Minuten. Ich glaube, im Gedächtnis oder in unserer Psyche dauert das alles ein bisschen länger. Und ich merke dann auch immer, wenn so diese Phasen kommen, wenn ich so unruhig werde und nicht schlafen kann und so dann auch wieder mehr Gedanken an sie habe, dass dann irgendwas in meinem Kopf passiert. Da sage ich immer, okay, mein Kopf räumt jetzt gerade wieder oben auf. Und wenn du morgen wach wirst, dann ist das, steht alles am richtigen Platz.
Ja, beziehungsweise halt die Gedanken auch an die richtige Stelle stellst. Ne? Also halten wir mal fest, du warst in eine bindungsängstliche Beziehung verstrickt und hast dadurch extreme Symptome der emotionalen Abhängigkeit entwickelt. Das ist eine Dynamik dieser Beziehung, die man häufig vorfindet. Und es kommt bei dir aber etwas hinzu, nämlich eine gewisse Bereitschaft, weil du von Haus aus überangepasst bist. Und alles, was du im Moment tust, mehr zu dir selbst zu finden, deine Gefühle mehr zu spüren, ein gesünderes Selbstwertgefühl zu entwickeln, lebendiger dadurch auch zu werden.
Ja, ja.
Na, es kommt, du wirst ja auch lebendiger, es wird auch deine Ausstrahlung nochmal verändern. Damit bist du ja ganz auf dem richtigen Weg.
Ja.
Und ich hoffe, dass dir jetzt auch klar geworden ist, das war ja dein Anliegen, was da eigentlich passiert ist in der Beziehung.
Ja.
Auch mit dir.
Ja, ja, was, ja.
Und du kannst natürlich auch mal dich über Bindungsangst informieren, das ist ja eins meiner Kernkompetenzen auch, um nochmal auch klar zu sehen, hey, ein ganz großer Teil davon, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Das ist typisch, bindungsängstliche Beziehungen beginnen stürmisch, kaum werden sie verbindlicher, das war der Punkt, wo du bei ihr eingezogen bist, wird der Bindungsängstliche ausbrechen, das hat sie gemacht. Und zwar relativ radikal, sie braucht mehr Freiraum, ich sage mal, persönlicher Freiraum ist das Lieblingswort von allen Bindungsängstlichen weltweit, das können sie nicht oft genug betonen, dann, ne, Beziehungen öffnen, bla bla bla, und dann diese riesen Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz, Bindungsängstliche sind immer die Alleinherrscher von Nähe und Distanz und so weiter und so fort, ne. Das muss man aber erstmal verstehen. Und solche Beziehungen können einen krassen Sog ausüben. Und was du verstanden hast, ist deine Neigung zur Überanpassung, die natürlich mit deinem Selbstwertgefühl korreliert und Prägungen aus der Kindheit.
Ja.
Aber so aufmerksam und reflektiert, wie du da bist, wenn du jetzt da am Ball bleibst, dann wirst du die Themen gut bearbeiten können.
Ja.
Und wenn du alleine irgendwann nicht weiterkommst, dann kannst du ja auch nochmal einen Psychologen holen oder so.
Ja.
Musst du auch nicht alles alleine schaffen.
Ja.
Siehst du klarer?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also viel klarer. Ja. Und ja, für mich kann es nur wichtig sein, jetzt die Themen, die bei mir liegen, für mich zu bearbeiten, das andere liegt nicht in meiner
Hand und in deiner Verantwortung.
Nee, genau. Also, und deswegen ist für mich jetzt wichtig, dass, ja, dass ich jetzt meine Felder da bearbeite und auch mal das Feld dann für mich mit der Bindungsangst, also mit meiner Bindungsangst dann quasi, dass man noch weiter betrachte, genau, und auf jeden Fall die ganze Selbstwertgeschichte da noch weiter mit dran arbeiten, ja, das ist jetzt so, das sind jetzt so die Ziele, genau.
Gut.
Gut.
Dann kann ich dir dabei nur viel Erfolg wünschen und ich denke aber, den wirst du haben.
Vielen, vielen lieben Dank.
Danke dir.
Danke.
Ja, das war ein schönes Gespräch mit Alex, weil er nochmal so herrlich offengelegt hat, was so bindungsängstliche Beziehungen mit einem machen können, beziehungsweise welche eigenen Anteile selber dazu führen können, sich halt in solchen Beziehungen zu verlieren, sich haltlos zu verstricken. Und was ich klasse finde, dass Alex das quasi auch als Weckruf genommen hat, zu sagen, okay, das hat auch wirklich was mit mir selber zu tun und jetzt nicht einfach so weiter stolpert durchs Leben und hofft, dass er beim nächsten Mal dann endlich die Richtige findet, nein, sondern sagt, ich muss mich vielleicht selber auch neu aufstellen, damit ich die Richtige für mich überhaupt mal erkennen kann und dann auch halten kann. Und er hat da schon auch vor unserem Gespräch genau die richtigen Schritte zu eingeleitet und ich bin da ganz optimistisch, dass ihm das auch gelingen wird. Das nächste Mal ist Marie bei mir und Marie hätte gern einen kleinen Werkzeugkoffer, wie sie schwierige Männer möglichst so früh erkennt, damit sie sich gar nicht auf eine Beziehung mit ihnen einlässt. Und dabei kommen wir noch auf ein anderes Thema zu sprechen, nämlich ihre Wut, von der sie meint, dass sie unangemessen wäre und ihrerseits dazu beiträgt, Beziehungen kaputt zu machen. Ob das tatsächlich so ist, das werden wir dann gemeinsam sehen. Ja, und auch Alex hat uns ein paar Wochen später noch ein Feedback zu dem Gespräch gegeben, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Also, wenn ihr Lust habt, hört gern mal rein. Und dann verbleibe ich, eure Steffi, bis zum nächsten Mal.
Hey Steffi, der Alex hier. Seit unserem Treffen in Trier ist nun ein bisschen Zeit vergangen und ich möchte dir auf jeden Fall nochmals herzlichst Danke sagen für die Einladung und für das Gespräch. Als Update zu mir kann ich sagen, dass das Gespräch für mich ein wertvolles Puzzlestück war in der weiteren Bewältigung dieser ganzen Sache. Vor allem habe ich gelernt und begriffen, dass ich die Kontrolle von außen nicht brauche, zum Beispiel durch das Beantworten von noch vermeintlich offenen Fragen. Ich glaube, dass ich meine Kontrolle bei mir behalten muss, um mich nicht davon abhängig zu machen, was andere mir geben wollen oder eben nicht geben wollen, dass ich meine Gedanken bei mir behalte und im Moment bin und nicht irgendwo in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Das hat einiges für mich leichter gemacht, um endlich loszulassen und um mich auf neue Ziele und Herausforderungen zu konzentrieren. Zugegeben, das ist noch nicht perfekt, aber jeder Tag ist ein neuer Tag und nicht jeder Tag kann perfekt sein. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal, liebe Grüße und alles Gute für dich. Ciao.
Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.